MDR Figaro, das Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks, zum Nachhören.
Figaro trifft. Steckbrief. Name?
Jörg Hacker.
Geburtstag?
13. Februar 1952.
Geburtsort?
Grevesmühlen.
Profession?
Professor für Mikrobiologie und Präsident der Leopoldina.
Welches Buch steht oben links im Bücherregal?
Oben links, da stehen die Jahresbände von der Uwe Jonsson Gesellschaft. Weil ganz oben steht Uwe Jonsson, da komme ich gut ran und fasse immer mal rein.
Haustiere?
Keine.
Wie sieht es auf Ihrem Schreibtisch aus?
Meistens so ein bisschen bunt und es ist eine Ordnung, die nur ich durchschaue.
Was darf im Kühlschrank niemals fehlen?
Butter, etwas Käse, vielleicht auch ein guter Weißwein.
Wann klingelt früh der Wecker?
So um 7 plus minus eine halbe Stunde.
Herzlich willkommen, Professor Jörg Hacker.
Grüß Gott, guten Tag.
Sie haben sich bündig vorgestellt als Präsident der Leopoldina. Da weiß noch nicht wirklich jeder, was Sie machen. Wer Sie sind. Der vollständige Titel heißt ja Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, Nationale Akademie der Wissenschaften, Sitz in Halle.
Genau.
Ja, also von der Académie Française unterscheidet sie alleine die Länge des Namens.
Ja, und dass sie in Deutschland nicht in der Hauptstadt sitzt, das ist aber auch was Besonderes. Und wir sind hier in Halle und sind hier gerne in Halle.
Was genau ist die Leopoldina? Was macht sie?
Die Leopoldina ist eine Wissenschaftsakademie. In Akademien kommen Wissenschaftler zusammen. Man wird gewählt in so eine Institution. Wir sind dabei, Vorträge zu organisieren, Meetings zu organisieren. Und eine nationale Akademie berät die Wissenschaft, berät die Öffentlichkeit in politischen Dingen, in wissenschaftspolitischen Dingen. Und die Akademie vertritt Deutschland im internationalen Rahmen, im Hinblick auf Wissenschaft und auf Forschung.
Wie viele Mitglieder haben Sie?
Wir haben ca. 1400 Mitglieder aus 30 Ländern weltweit.
Und das ist eine illustre Schar von Wissenschaftlern vermutlich?
Ja, wir haben 30 Nobelpreisträger dabei, haben auch sehr interessante, gute Kolleginnen und Kollegen. Man muss schon ein gutes wissenschaftliches Werk vorlegen, um zugewählt zu werden in die Leopoldina.
Und sie ist also die älteste Gelehrtenversammlung oder Gelehrtenakademie der Welt. Wie kommt das?
Ja, die Leopoldina ist seit 1652 tätig. Damals sind vier Ärzte aus Schweinfurt in Franken nach Italien gefahren. Sie haben in Oberitalien solche Institutionen kennengelernt. Und die Leopoldina wurde dann gegründet. Sie wuchs sehr schnell, wurde dann kaiserliche Akademie. Der Hof in Wien hat die Leopoldina wahrgenommen. Und sie ist zu der Zeit durch Deutschland gezogen. Immer dort, wo der Präsident tätig war, ist auch die Leopoldina gewesen. Und seit Ende des 19. Jahrhunderts ist die Leopoldina dann in Halle angekommen und ist jetzt in Halle als Sitz der Leopoldina fest etabliert.
Also immer rumgereist, jahrhundertelang und dann irgendwann zufällig hängen geblieben.
Ja, ob zufällig war, weiß ich nicht, aber es war so, dass der Präsident damals ein hallischer Wissenschaftler war. Davor war die Leopoldina in Dresden lokalisiert und Halle war eine bekannte, wichtige Universitätsstadt und da hat es sich angeboten, dass die Leopoldina in Halle war. Preußen, das größte Land in Deutschland, hat auch dazu beigetragen, sicherlich die Leopoldina hier zu verorten.
Nun ist sie allerdings erst seit ein paar Jahren, genauer gesagt seit 2008, Nationale Akademie der Wissenschaften. Was ist der Hintergrund?
Ja, Deutschland hatte so eine Nationale Akademie nicht. Der Reichsakademie-Status war lange erloschen und in anderen Ländern gibt es das. Die Royal Society in London beispielsweise oder die Académie des Sciences in Paris. Und es ist dann doch über viele Jahre diskutiert worden in Deutschland, dass Deutschland auch so eine nationale Akademie haben sollte, einfach um mit Autorität auch bestimmte Themen aufzugreifen, die Politik zu beraten und um auch als Ansprechpartner im internationalen Bereich zur Verfügung zu stehen. Und dann gab es eine Entscheidung der gemeinsamen Wissenschaftskommission. Da sitzen die 16 Bundesländer und der Bund zusammen und und die haben vor 3 Jahren dann die Leopoldina zur Nationalen Akademie gewählt und der damalige Bundespräsident Horst Köhler hat hier in Halle dann diesen Wechsel, wenn man so will, im Status vollzogen. Es war ein sehr schöner Festakt.
1652, sagten Sie, wurde die Leopoldina gegründet, also in der Barockzeit sozusagen, noch vor der frühen Aufklärung. Was hat sich denn an geistiger Tradition konserviert? In welcher Tradition stehen Sie? Inwiefern ist die noch lebendig?
Ja, also es sind zwei Dinge. Vielleicht zum einen ist die Leopoldina naturwissenschaftlich-medizinisch zunächst ausgerichtet gewesen. Und das ist auch weiter so. Wir haben jetzt aber auch in den letzten Jahren Geistessozialwissenschaftler dazu gewählt. Und diese naturwissenschaftlichen Arbeiten, medizinischen Arbeiten, die sind publiziert worden schon im 17. Jahrhundert. Die Leopoldina hat eine Zeitschrift herausgegeben. Und wichtig ist, dass die Leopoldina vom Kaiser Zensurfreiheit bekommen hat. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Tradition, dass wir auf Autoritäten außerhalb der Wissenschaft keine Rücksicht nehmen wollen und sollen. Und das ist auch wichtig in der Politikberatung, dass wir und in der Beratung der Öffentlichkeit, dass wir bestimmte Themen aufnehmen, dass wir Themen auch offensiv bearbeiten können und hier, wenn möglich, die Wissenschaft zu Wort kommen lassen. Und das ist eine Tradition, auf die wir sehr stolz sind und die wir auch weiter pflegen.
Also die wissenschaftliche und intellektuelle Souveränität ist ein ganz wichtiger Tradition. Eines ihrer prominentesten Mitglieder in der Geschichte war Goethe. Wie kam das?
Naja, Goethe hat sich ja selbst sehr stark als Naturwissenschaftler gesehen. Er hatte den Zwischenkieferknochen beschrieben.
Hat er sich da ein bisschen überschätzt oder verkannt?
Nein, ich glaube, er war schon ein ernstzunehmender Wissenschaftler. Er hat ja auch sich mit dem Licht, mit der Farbenlehre beschäftigt und hatte eine ganz bestimmte Vorstellung von der Natur, vom Leben, vom Begriff des Lebens. Und der damalige Präsident Nees von Esenbeck hat eine sehr intensive Zuwahlpolitik betrieben und hat dann auch Goethe mit für die Leopoldina interessiert. Und Goethe war über lange Jahre sehr interessiert an naturwissenschaftlichen Fragen. Er hat auch mit Alexander von Humboldt korrespondiert, der auch Mitglied der Leopoldina war. Und jetzt ist es so, dass die Leopoldina die naturwissenschaftlichen Schriften Goethes herausgibt. Ein Projekt, was aus den 40er Jahren an die Leopoldina gekommen ist. Und das ist jetzt vor kurzem abgeschlossen worden. Also hier schließt sich sozusagen der Kreis Goethe als Mitglied, aber gleichzeitig auch als Anreger für eine wichtige Publikation.
Was ist denn der Wert dieser naturwissenschaftlichen Schriften Goethes, also sozusagen der wissenschaftsgeschichtliche Wert? Oder wen interessiert das ansonsten?
Naja, es interessiert insofern, als er interessante Theorien zum Licht, eine Farbentheorie darstellt. Seine Metamorphose im Hinblick auf Entwicklung von Pflanzen ist bekannt und man kann auch heute noch interessante Ideen aus seinen Schriften fördern und sein literarisches Werk ist nur zum Teil verständlich, wenn man nicht diesen Hintergrund hat. Es ist eben doch sehr häufig, dass Goethe darauf rekurriert in seinen Schriften, wenn Sie an Faust denken beispielsweise, die Wahlverwandtschaften sehr wichtig, wo diese Sympathielehre eine Rolle spielt und wo auch Farbenlehre mit eingeht. Also es ist ein wichtiger Teil von Goethes Arbeit und Goethe hat sich selbst ja sehr stark verortet in der Naturwissenschaft, in der Medizin. Er hat kurz vor seinem Tode nochmal sich berichten lassen von Alexander von Humboldt über die große Naturforscherversammlung in Berlin, die 1830 stattfand. Und insofern sind wir stolz darauf, diese Schriften Goethes als Teil der Gesamtausgabe der goethischen Schriften als Leopoldina-Ausgabe vorlegen zu können. Und das ist eben jetzt gerade zu einem guten Ende gekommen.
Figaro trifft Professor Jörg Hacker, Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher, der Leopoldina in Halle an der Saale. Geboren 1952 in Grevesmühlen in Mecklenburg, wie wir schon gehört haben. Ist Mecklenburg sehr stark Heimat für Sie?
Ja, das kann ich sagen. Ich bin immer gerne in Grevesmühlen oder generell in Mecklenburg in Norddeutschland. Ich mag die Menschen dort. Die Landschaft ist sehr schön, die Ostsee und auch die Kulturtradition, Backstein, alles das kommt zusammen.
Aber die naturwissenschaftliche Karriere bis hin zum Akademiepräsidenten hat man Ihnen nicht unbedingt an der Wiege gesungen.
Nein, das ist richtig. Meine Eltern hatten einen Betrieb, selbstständige Handwerker in der DDR, was manchmal nicht so einfach war, aber ich bin dort, habe dort eine sehr glückliche Kindheit verlebt und habe mich sicherlich als Junge auch für Verschiedenes interessiert, war dann an der Oberschule in Grevesmühlen und habe dort auch interessante Lehrer gehabt, die uns für dieses und jenes, auf dieses und jenes aufmerksam gemacht haben, darunter auch auf die moderne Biologie, die damals gerade so sich entwickelte und die mich damals schon fasziniert hat.
Und auf die belletristische Literatur. Und wenn man ein heimatverbundener Mecklenburger ist, der sich für Literatur interessiert, kommt man an Uwe Jonsson überhaupt nicht vorbei, oder?
Das ist richtig. Ja, Uwe Jonsson habe ich immer gerne gelesen. Ich habe ja das Glück, in dieser nordwestlichen Ecke von Mecklenburg sowohl Uwe Jonsson als auch Thomas Mann als Heimatschriftsteller lesen zu können, wenn man so will. Und Uwe Jonsson hat natürlich diese deutsche Problematik sehr stark wahrgenommen. Ich kann vieles auch gut nachempfinden aus seinen Schriften Ingrid Barben der Erde, wo Schulszenen vorkommen, wie ich sie ähnlich auch erlebt habe. Und seine Romane und Erzählungen, die fußen ja sehr stark in dieser mecklenburgischen Landschaft. In den Jahrestagen ist der Klützer Winkel, wenn man so will, das entscheidende Moment von der Geografie her.
Und dann ist natürlich irgendwann auch die Übersiedelung in die Bundesrepublik bei Jonsson und bei Ihnen das gemeinsame Thema.
Ja, das ist richtig. Das ist so eine Parallelität, wenn man so will. Er ist ja sehr viel früher gegangen. Ich habe jetzt im Sommer nochmal das dritte Buch über Achim gelesen und da spielt ja diese Frage auch natürlich wie bei allen seinen Werken eine große Rolle. Hier wird ja ein Radsportler dann interviewt und der Interviewer geht dann wieder zurück nach Westdeutschland. Also eine interessante Story.
Und das gerade zurückliegende Mauerjubiläum am 13. August 1961, was spielt das für eine Rolle bei Ihnen? Hat das in Ihrem Leben etwas verändert?
Ja, sicherlich. Wir sind ja groß geworden dann nach der Mauer als eine Generation, die hinter der Mauer sozusagen saß, die immer darunter gelitten hat, dass diese Freizügigkeit nicht da war. Das war sozusagen ein Grundmoment. Bei mir kam hinzu, dass wir Verwandte in West-Berlin hatten. Mein Onkel war dort tätig und wir sind jedes Jahr im Sommer nach West-Berlin gefahren, um die Verwandten zu treffen und wollten das auch am Mitte August machen. Ich kann mich noch erinnern, wie meine Mutter schon die Sachen zusammenlegte auf die Kommode. Wir wollten einen Besuch machen, nicht da bleiben. Und dann hieß es, war ja auch ein Sonntag, dass am 13. August dann die Grenze zu wäre, man nicht mehr fahren konnte. Und als Kind habe ich das wahrgenommen, aber schon sehr, sehr intensiv und habe diese Szene eigentlich immer wieder so vor Augen gehabt.
Biologie studiert haben Sie dann hier in Halle an der Saale, wo Sie also viele Jahre später an den Tatort sozusagen zurückgekehrt sind. Zwischenzeitlich waren Sie aber lange in Würzburg und dass Sie 1980 dahin ausreisen konnten oder mussten, hat auch zu tun, das müssen wir kurz erwähnen, mit ihrer schweren Erkrankung damals. Es handelt sich um eine relativ seltene neurologische Erkrankung, die zeitweise zu Lähmungen führt, die sich aber in der Regel, Gottlob, wieder gut zurückbildet. Inwiefern hat das alles zur Übersiedlung geführt?
Naja, ich war in Halle ja als Student, habe mich hier sehr wohl gefühlt und diese Erkrankung, die ich hatte, ist so ein bisschen mit Kinderlähmung vergleichbar, die hat schon sehr lange mich beschäftigt, musste ich mich mit auseinandersetzen. Ist auch jetzt so, dass es nicht sich ganz zurückgebildet hat. Und da hat sich sozusagen dann auch diese Möglichkeit ergeben, nach Westdeutschland auszureisen. Und das habe ich gemacht. Und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich da zufrieden über diesen Schritt oder habe diesen Schritt nicht bereut.
Figaro trifft heute Professor Jörg Hacker, Präsident der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Halle.
Figaro trifft.
Fragebogen. Was treibt sie an?
Na, einmal ist es Neugierde bei Wissenschaftlern, Themen zu durchdenken, sich mit Themen zu beschäftigen. Aber jetzt bei der Leopoldina ist auch die Aufgabe, einfach als eine wichtige Aufgabe zu sehen, Öffentlichkeit, Politik zu informieren über Wissenschaft, Deutschland adäquat zu vertreten im internationalen Bereich der Wissenschaften. Alles das sind Aufgaben, die einen schon antreiben können.
Was machen Sie an einem überraschend freien Tag?
Ach, da gehe ich erstmal spazieren. Eine Zeit, lese vielleicht ein bisschen und überlege etwas und konzipiere einen Artikel oder eine Rede, die noch eine Zeit vor sich hat und über die man sich in Ruhe Gedanken machen muss.
Welches tägliche Ritual pflegen Sie?
Na, früh, ich frühstücke gut, das ist, glaube ich, wichtig. Ich versuche auch alle drei Mahlzeiten einzuhalten und abends lese ich immer noch eine halbe Stunde mindestens in einem Buch, meistens gute Literatur.
Wie ist Ihre Vision für Mitteldeutschland in 10 Jahren?
Mitteldeutschland ist eine starke Region. Mitteldeutschland ist ein Herzstück, wenn man so will, deutscher Geschichte. Und ich glaube, dass das zusammenkommen wird, noch stärker als bisher, Wissenschaft, Wirtschaft in Mitteldeutschland mit einer großen Tradition.
Schenken Sie uns eine Lebensweisheit.
More relaxed goes better.
Figaro trifft Professor Jörg Hacker, bevor Sie Präsident der Leopoldina hier in Halle wurden. 2010 nämlich waren Sie Präsident des Robert-Koch-Instituts in Berlin, das heißt des Bundesinstitut für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten, zentrale Überwachungs- und Forschungseinrichtung der Bundesrepublik.
Ja.
Das heißt, Sie wurden stets und ständig gefragt, nicht nur von uns Journalisten, wenn es um Vogelschweine und was nicht noch für Grippe ging. Zuletzt natürlich um EHEC, aber das war nach Ihrer Zeit. Mhm. Was fangen wir mit diesen Krankheiten an? Was spielt dieses Institut für eine Rolle bei diesen ganzen neuartigen Krankheiten?
Na, das Institut, das Robert-Koch-Institut, spielt eine große Rolle in Deutschland bei übertragbaren, aber auch nicht übertragbaren Erkrankungen. In England gibt es diesen Terminus Public Health. Bei uns würde man sagen öffentliches Gesundheitswesen. Es gibt keine gute Übersetzung. Und das Robert-Koch-Institut trägt hier sehr viel Daten zusammen und bewertet diese Daten. Wichtig ist, dass am Institut auch hervorragende Wissenschaft gemacht wird, sonst kann man auch wissenschaftlich nicht raten und wissenschaftlich nicht bewerten. Mich persönlich hat natürlich besonders die Infektionsseite interessiert, weil ich als Infektionsbiologe lange gearbeitet habe. Hinzu kam eben am Robert-Koch-Institut dann auch das Bewerten von Ereignissen, und Sie haben ja einige genannt von diesen Ereignissen, sogenannte Schweinegrippe, der neue Erreger, der dort auftauchte. Und hier muss relativ schnell und auch solide entschieden werden. Und auch im internationalen Kontext müssen diese Fragen beachtet werden. Und ich denke, so ein Staat, ein Land wie Deutschland hat ein Recht darauf, dann auch gut beraten zu werden. Und das haben wir am Robert-Koch-Institut versucht. Das Schwesterinstitut wäre das Pasteur-Institut in Paris, was eine ähnliche Geschichte hat, ein bisschen anders aufgebaut ist, aber auch solche Aufgaben wahrnimmt.
Und was hat das Robert-Koch-Institut wissenschaftlich in den letzten Jahren im Zusammenhang mit diversen neuen Krankheiten eigentlich alles rausgebracht, wenn Sie ein Beispiel haben?
Naja, ich könnte zum Beispiel etwas sagen über die Grippe, also eine sehr starke Arbeitsgruppe, die sich dort beschäftigt, die auch an einem Grippeimpfstoff arbeitet. Das Robert-Koch-Institut hat darüber hinaus aber auch nicht übertragbare Erkrankungen, beispielsweise die Kinder- und Jugendstudie KICKS, die sich mit der gesundheitlichen Situation von Kindern, von Jugendlichen auseinandersetzt. Es gibt große Untersuchungen im Hinblick auf die gesundheitliche Situation in Ostdeutschland und Westdeutschland. Und man sieht, dass hier die Trends sehr stark zusammengehen, sehr stark divergieren. Das muss man aber durch entsprechende Daten belegen. Und die biologische Sicherheit, also auch im Hinblick auf Nachweis von pathogenen Erregern, auch im Hinblick auf ein mögliches Anschlagsgeschehen, auch das ist Aufgabe des Robert-Koch-Institutes. Hier gibt es eine eine Arbeitsgruppe, die sich mit neuen Erregern auseinandersetzt, die aus Afrika nach Europa kommen können, die intensiv beschrieben werden. Und hier muss man also sehr gute molekularbiologische Kenntnisse mit medizinischen Fragestellungen kombinieren.
Dieses eine Beispiel interessiert mich nochmal speziell, dass sich Ostdeutschland und Westdeutschland in der gesundheitlichen Situation angeglichen haben. Das leuchtet natürlich jedem schlagartig ein. Aber wann und wie war die Situation da völlig verschieden und warum?
Na, vor 20 Jahren war es so, dass es schon Unterschiede gab in der Lebenserwartung. Die Lebenserwartung in Westdeutschland war höher als in der DDR. Und es gab auch Veränderungen im Hinblick beispielsweise auf Allergien, allergische Erkrankungen. Da war zunächst in Ostdeutschland eine bessere Situation. Auch das hat sich angeglichen. Und gerade bei den jungen Menschen ist es so, dass es praktisch kaum noch Unterschiede gibt. Wichtig ist natürlich eine sehr gute medizinische Betreuung und auch eine gute Betreuung in der Fläche. Und hier versucht auch das Robert-Koch-Institut mit Hinweise zu geben, beispielsweise in Richtung Telemedizin, beispielsweise in Richtung epidemiologischer Forschung, das heißt also die entsprechenden Daten zusammenzustellen.
Kann man aus alledem schließen, wir werden immer gesünder oder werden wir doch immer kränker?
Nein, wir werden gesünder, wir werden vor allen Dingen immer älter. Und das hat ja auch etwas mit Gesundheit zu tun, das ist sehr wichtig. Und deshalb kommen neue Erkrankungen, altersassoziierte Erkrankungen. Und hier müssen wir noch sehr viel mehr lernen. Wir wissen beispielsweise sehr wenig über Infektionen beim alten Menschen. Wie werden die Erreger übertragen? Wo sitzen die Erreger? Wie sieht es in Altenheimen aus? Auf entsprechenden Pflegestationen. Da haben wir beim Robert-Koch-Institut zu meiner Zeit Projekte begonnen, die jetzt auch sehr erfolgreich weiterlaufen.
Wie geht es eigentlich über Krankheiten, also auch diese ganzen neuen Krankheiten, verantwortlich und präzise zu informieren und gleichzeitig jede Hysterie zu vermeiden?
Naja, man muss, glaube ich, gut informieren, man muss richtig informieren. Das ist die wissenschaftliche Grundlage, muss stimmen. Das ist schon mal sehr wichtig. Und man muss die Ereignisse einordnen. Und einordnen bedeutet auch, sie in der Relation zu sehen, zu anderen Ereignissen, sie auch im internationalen Rahmen zu sehen. Und hier ist es nötig, einerseits Hysterie zu vermeiden, Angst zu vermeiden. Auf der anderen Seite darf man aber auch Probleme nicht kleinreden und darf Probleme nicht bagatellisieren. Das ist sehr wichtig. Ich denke, bei der EHEC-Problematik, die wir in den letzten Wochen hatten, das war so eine Situation wieder. Da hat auch aus meiner Sicht das Robert-Koch-Institut sich gut dieser Situation gestellt und hat hier die Balance gehalten, die sehr wichtig ist.
Und wie sehr oder wie wenig wird diese Balance gehalten dann in den Medien? Befinden die sich nach meinem Eindruck jedenfalls nicht doch in den letzten Jahren in so einem Zustand permanenten Alarmismus?
Naja, die Medien interessiert diese Fragen, Infektionen, das ist etwas, was sie die Medien wichtig finden. Und im Prinzip ist das ja auch gut, dass sie informieren und dass sie auf diese Problematik hinweisen. Es gibt ja häufig in der Bevölkerung die Vorstellung, Infektionen dürften eigentlich gar nicht mehr vorkommen, weil wir Impfungen haben, weil wir Antibiotika haben. Das stimmt nicht. Es werden immer wieder Infektionen vorkommen. Aber man muss das schon ausbalancieren. Und im Boulevardbereich gibt es da natürlich dann auch Überzeichnungen. Das gehört auch dazu. Aber es ist wichtig, dass die Wissenschaft immer wieder versucht, in diese Balance hineinzukommen und auch so zu informieren, dass einerseits die Bevölkerung sich informiert fühlt, aber dass auch dann die richtigen Maßnahmen durchgeführt werden.
Und wie sehen Sie die Rolle der Politik bei EHEC, bei Vogelgrippe, bei Schweinegrippe und Konsorten?
Naja, es ist ja so, dass die Wissenschaft nur Vorschläge machen kann. Das ist übrigens auch bei allen diesen Stellungnahmen, die die Leopoldina auch zu anderen Themen vorlegt, so, dass die Politik letztlich entscheiden muss. Und wir können als Wissenschaftler die Alternativen aufzeigen, können auch einen bestimmten Weg aufzeigen. Aber wichtig ist auf der anderen Seite, dass die Politik dann entsprechende Maßnahmen auch einleitet. Und hier ist es wichtig, Deutschland ist föderal organisiert, dass das Ganze schnell geht, dass auch die Ebenen gut zusammenfassen. Bund, Länder und Kommunen, die also unterschiedlich auch strukturiert sind. Aber das hat sich im Großen und Ganzen, den Bereich, den ich durchschaue, in den letzten Jahren recht gut entwickelt. Mit anderen Worten, die Politik fragt stärker, die Wissenschaft nach bestimmten Fragestellungen, nach bestimmten Problemen. Das war jetzt in der Energiesituation so, das war so bei molekularbiologischen Techniken, Präimplantationsdiagnostik, da hat der Bundestag ja gerade darüber entschieden. Und das ist auch bei Infektionskrankheiten so.
Ja, und spätestens dann fragt die Politik wieder nach oder wird angefragt, wenn es darum geht, wer trägt die Kosten für die liegen gebliebenen Impfstoffe.
Das ist richtig, aber das ist eine Situation, die sich ergibt und ich glaube, es war richtig, diesen Impfstoff zu entwickeln. In Deutschland war die Rate nicht besonders hoch, in Schweden war sie sehr viel höher, 60% der Schweden haben sich impfen lassen, in Deutschland war es unter 10%. Hier spielen natürlich auch Fragen der Kommunikation hinein, aber ich halte diese Probleme, die wir momentan haben bei der Vernichtung, im Hinblick auf die Vernichtung des Impfstoffes, für weniger gravierend, als wenn wir keinen Impfstoff gehabt hätten und uns nicht hätten schützen können zu der Zeit, als es notwendig war.
Figaro trifft Professor Jörg Hacker, Präsident der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Halle. Wie werde ich da Mitglied, wenn ich das möchte und wenn ich was von Naturwissenschaften verstehen würde?
Ja, nicht nur Naturwissenschaftler. Man muss vorgeschlagen werden. Alle Mitglieder, die in der Leopoldina zusammenkommen, haben Vorschlagsrecht. Dann wird innerhalb der Fachgruppe, Sektionen nennen wir das, Chemie, Physik, Chirurgie oder wie auch immer, dieser Vorschlag bewertet. Und dann gibt es noch zwei weitere Runden, wo die Mitgliedschaft von bestimmten Kandidaten diskutiert wird. Und letztlich entscheidet dann das Präsidium. Das ist also ein relativ langer Prozess. Und deshalb gilt es auch als eine Ehre, wenn man so will, dort Mitglied zu werden in so einer Akademie.
Und wie wird man Präsident, wie Sie im letzten
Jahr?
Naja,
es gab eine Findungskommission, die mich gefunden hat, wenn man so will. Ich war stolz, damals Mitglied der Leopoldina zu werden. Ich glaube, 1998 war das und habe eine Zeit lang im Senat mitgearbeitet und bin dann gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, auch als Präsident in der Leopoldina tätig zu sein. Und da habe ich ein bisschen überlegt, aber nicht sehr lange, weil das doch eine sehr wichtige, interessante und auch ehrenvolle Aufgabe ist und ich mache das sehr gerne.
Sie haben es vorhin schon gesagt, eine der wichtigsten Aufgaben der Leopoldina ist die Politikberatung und ich frage mich, wie geht es eigentlich und was bringt das? Also ruft Frau Merkel bei Ihnen an oder ist es umgekehrt, wenn es um die Frage geht, ob sie mal wieder ein paar AKWs abschalten soll?
Politikberatung darf man nicht getrennt von der Beratung der Öffentlichkeit und der Gesellschaft sehen. Ich glaube, man muss das zusammendenken. In der Regel ist es so, dass die Leopoldina selbst Themen auswählt. Und hier ist es in der Regel so, dass Akademiemitglieder dann in ihrer Gruppe, in ihrer Sektion bestimmte Themen diskutieren. Dann wird darüber gesprochen, ob es ein Thema ist, was vielleicht für eine Stellungnahme sinnvoll ist. Wir machen das häufig zusammen mit anderen Akademien oder auch mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und dann werden die Ergebnisse vorgestellt, der Öffentlichkeit und auch der Politik. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Politik einen Wunsch an uns herantritt. Das war der Fall jetzt bei der Energieforschung. Und habe ich in der Ethikkommission, die Frau Merkel eingesetzt hat, mitgearbeitet. Wir haben sie mehrfach getroffen und haben dann ja auch Vorstellungen entwickelt, wo gerade Wissenschaft, wo Energieforschung eine große Rolle spielt. Und es ist so ein Zusammenspiel von Politik und Wissenschaft. Aber wichtig ist, dass wir unabhängig das machen und dass wir keinen Weisungen unterliegen.
Aber diese Stellungnahmen, was wird dann draus? Sind das freundliche Empfehlungen, die von der Politik freundlich aufgenommen werden, um sie dann freundlich in den Wind zu schlagen?
Nein, es ist so, dass wir in der Regel auch sehr konkrete Vorschläge machen, was auf einem bestimmten Gebiet sich tun sollte. Wenn Sie die Präimplantationsdiagnostik sehen, das bedeutet, dass heute ja sogenannten Retortenkinder entstehen können. Und die Frage ist, kann man diese Embryonen sollte man hier genetische Tests freigeben. In Deutschland war das bisher nicht geregelt. Wir haben hier eine Stellungnahme abgegeben. Es ist dann zu einem Gesetzgebungsverfahren gekommen, das abgeschlossen ist. Und wir sind jetzt auch weiter mit dem Bundesgesundheitsministerium in Kontakt, weil es um die Ausgestaltung dieses Gesetzes geht. Diese Nachhaltigkeit, es reicht nicht aus, nur etwas aufzuschreiben. Man will ja auch verändern oder will auch diese Empfehlung dann umgesetzt sehen. Das halten wir schon für wichtig und wir fragen auch immer danach und sind in Kontakt mit der Regierung, sind in Kontakt auch mit den Ländern, was bestimmte Empfehlungen angeht. Und die Leopoldina wächst in diese Rolle auch hinein. Das ist auch eine Frage des gegenseitigen Vertrauens, auch Mechanismen, die aufgebaut werden. Also es reicht nicht aus, nur etwas zu schreiben. Man will auch verändern.
Angela Merkel wird dann übrigens demnächst zu ihrer Jahreskonferenz kommen, Ende September. Was sagt das aus, dass sie besucht? Was sagt das auch über die Bedeutung der Leopoldina aus?
Ja, wir freuen uns, dass die Bundeskanzlerin kommt Ende September. Das Thema ist, was ist Leben? Wir werden also Fragestellungen im großen Bereich dessen, was wir als Leben bezeichnen, diskutieren. Die Bundesregierung und auch die Bundeskanzlerin ist interessiert an solchen Fragen, das weiß ich. Und wir sehen es auch etwas als Anerkennung unserer Arbeit, wenn sie nach Halle kommt. Und sie wird eine Rede halten zu wissenschaftspolitischen Fragen. Und wir werden dann auch die Möglichkeit haben, uns mit ihr auszutauschen.
Jetzt wissen wir, was die Leopoldina ist, fragt sich der eine oder andere vielleicht. Wo finde ich die eigentlich in Halle heute? Und demnächst.
Ja, Sie finden sie jetzt in der Abderhaldenstraße, Ecke Bebelstraße. Das ist ein Gebäudekomplex.
Glaube ich.
Ja, Mühlweg ist ein Stückchen weg, aber es ist dort, wo auch die Universitätsbibliothek sich befindet, gegenüber. Und sie wird aber umziehen, die Leopoldina, Hauptgebäude, in das sogenannte Logenhaus. Vielen auch als Tscherniszewski-Haus bekannt, ein klassizistischer Bau gegenüber der Moritzburg. Und dieser Bau wird gerade hergerichtet für die Zwecke der Leopoldina und wir freuen uns darauf, dann im nächsten Jahr dort arbeiten zu können.
Wann genau ist der Umzug?
Also die Schlüsselübergabe wird am 13. Dezember sein und wir werden mit einem Kolloquium Ende Mai, 25. und 26. Mai, dieses neue Gebäude dann einweihen. Da wird Frau Bundesministerin Schawan auch kommen und mit uns zusammen das vornehmen.
Alles Gute.
Dankeschön.
Viel Glück dafür. Figaro traf Professor Jörg Hacker, Präsident der Leopoldina der Nationalen Akademie der Wissenschaften hier in Halle an der Saale. Die Redaktion der Sendung hatte Angelika Zapf. Mein Name ist Alexander Mayer. In der kommenden Woche sind die Leipziger Architekten Ansgar und Benedikt Schulz hier zu Gast, die die neue Propsteikirche, die neue katholische Kirche in Leipzig bauen.
MDR Figaro, das Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks.